Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sagen zunächst einmal Dankeschön für ein Jahr Speakeasy Bar.
Ja, was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans. Und weiter geht's.
Womit möchtest du beginnen? Ich habe da so eine Idee. Du warst auf einem Konzert.
Ich war auf dem Konzert der Zukunft, würde ich behaupten. Ich war bei Bob Dylan und das hat mich sehr beeindruckt. Und zwar, man muss dazu
Warum wissen, ist das Konzert der Zukunft, wenn du bei einem uralten Musiker genau. warst, von dem ich gar nicht wusste, dass der noch auf Tournee ist?
Ja, und vor allem, wo der überall rumtingelt. Der war kürzlich in Zwickau, gestern war ich in Erfurt. In 2 Wochen ist er in Saarbrücken. Also es ist wirklich interessant, durch was für Städte dieser Welt da kommt. Und es ist deshalb das Konzert der Zukunft und deshalb bin ich auch hingegangen. Ich bin eigentlich gar kein riesiger Bob Dylan-Fan. Ich kenne mich eigentlich in seinem Oeuvre kaum aus. Mich hat das angesprochen. Ich habe vor ein paar Monaten mitbekommen, dass er No-Phone-Shows macht. Das heißt also, man darf sein Handy nicht benutzen. Du kommst rein und es werden die Taschen durchsucht und wenn ein Handy bei hat, muss dieses Handy in so eine separate Tasche tun, die es dann am Einlass gibt. Ja. Und es kann dann erst auch wieder beim Rausgehen von denen geöffnet werden. Das heißt, also es ist wirklich nicht möglich, das Smartphone zu benutzen. Und man hat doch noch so einmal dieses Erlebnis, wie das mal war, ein Konzert zu besuchen, ohne ein Mobiltelefon zu haben. Und das hat mich so begeistert, dass es das noch gibt, dass ich dorthin gegangen bin. Es war tatsächlich nur ein Übeltäter der ersten Reihe, der ganz am Handy kurz sein Handy rausgeholt hat. Der muss es irgendwie reingeschmuggelt haben. Ansonsten haben sich alle dran gehalten um uns herum. Und deshalb war das eine ganz tolle Atmosphäre, dass man das so einmal noch erleben konnte, wie es wirklich ist, unverfälscht ein Konzert zu erleben, ohne sich die Frage zu stellen, muss ich jetzt ein Bild für die Story machen? Beziehungsweise ich mache eh immer nur so ein Foto und dann war's das. Aber die Leute um einen herum haben dann ja die ganze Zeit das Handy draußen, sodass es wirklich keinen Spaß mehr macht. Und deshalb bin ich der Meinung, dieser alte Mann hat das Konzert der Zukunft erfunden.
Sehr gut. Hat er denn auch die Hits gesungen, die ich kenne?
Die Hits werden eh kaum gespielt und wenn sie gespielt werden, dann sind die komplett verfremdet. Also das heißt, man hat Arrangements, die man kaum noch erkennt. Textlich kann man es ja eh nicht erkennen, weil man versteht ja kein Wort von dem, was der Mann singt. Also es ist ja, der könnte genauso gut auf Kisoheli oder auf Finnisch singen da vorne. Ich würde genauso viel verstehen, wie wenn er auf Englisch singt. Und man erkennt es aber auch von der Musik her überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem sehr gut. Also man hat eine Band, die besteht dann aus einem Bassisten beziehungsweise Kontrabassisten. Es wird dann oft Kontrabass gespielt vorne. Man hat dann einen, ich glaube, mit einer Country-Gitarre und dann noch einen an der Gitarre, ein Schlagzeuger und Bob Dylan selbst spielt Klavier und die spielen auf einem wirklich ordentlichen Niveau zusammen. Die anderen Musiker
davon gehe ich aus.
Ja, die anderen Musiker gucken ihm immer nur so über die Schulter, was er gerade auf dem Klavier macht, damit sie irgendwie mitkommen. Also sie stehen die ganze Zeit da, tragen alle Hut, bis auf ihn, er trägt keinen und gucken dann nur, was macht dieser alte Mann da auf dem Klavier. Es ist wirklich sehr interessant zuzuschauen. Das ist auf wirklich gutem Niveau und dementsprechend hat man dann große Freude, selbst wenn man, wie ich, eigentlich nichts kennt von der Musik.
Ich mag einige Bob Dylan-Lieder, aber nicht von Bob Dylan gesungen. Ich finde immer, gute Sänger können die Bob Dylan-Lieder wesentlich besser singen. Zum Beispiel Nana Mouskouri hatte auch Bob Dylan eingesungen. Die waren auch mal zeitweise befreundet und das ist sehr viel schöner. Ich finde zum Beispiel sehr schön dieses Lied von Bob Dylan, Forever Young. May your hands always be busy, may your feet always be swift, may you have a strong foundation when the winds of changes shift, may your heart always be joyful, may your song always be sung, may you stay forever young. Das ist ein wunderbares Lied, aber ist wahrscheinlich viel zu gefällig, als dass Bob Dylan das heute noch auf einem Konzert spielen würde.
Aber vielleicht haben wir durch dieses gedichtartige Vortragen von dir ein bisschen verstanden, warum wir es da mit einem Literaturnobelpreisträger zu tun haben, den ich ja auch gestern erleben durfte. Ja, jetzt bekommst du einen Wutanfall, ne?
Nein, aber es ist ja lange genug her und es haben ja auch viele andere schlechte Autoren den Nobelpreis bekommen. Ich will auch nicht sagen, dass er ein schlechter Autor ist. Mir wären nur einige andere wichtige Literaten eingefallen, die diesen Preis verdient hätten. Und der Preis hätte nicht an Bob Dylan gehen müssen. Geld brauche er sowieso nicht. Und auch sonst halte ich das für falsch, diesen Literaturnobelpreis derart zu öffnen, dass dann jetzt Songschreiber den auch bekommen können. Dann können wir den auch bald öffnen. Dann geben wir den auch Drehbuchautoren. Das kann man alles machen. Nur, glaube ich, ist das nicht besonders hilfreich.
Ich glaube jedenfalls, dir hätte es auch gestern gefallen, und zwar aufgrund dessen, dass die Stimmung so konzentriert war. Also es gab nur Sitzplätze, es wurde nicht mitgeklatscht oder so. Das hat am Anfang so einer versucht, hat keiner mitgemacht, dann war das auch gegessen. Man kann eigentlich auch, wie die da vorne spielen, kaum mitklatschen, weil es durchaus auch mal ein bisschen auseinanderläuft, was da vorne so passiert, aber immer auf eine interessante Art und Weise. Und es ist eine unglaublich konzentrierte Stimmung. Ich würde sogar sagen, die Stimmung im Publikum war konzentrierter als bei vielen Klassikkonzerten. Also
ja.
Ich verstehe, wenn Leute das nicht unbedingt so wollen, sondern wenn die mehr aus sich herausgehen wollen bei so einem Konzert. Aber das ist ja eigentlich fast gar nicht passiert. Also du musst dir vorstellen, der Mann sitzt ja eh fast die ganze Zeit. Und wenn dann das Publikum mal ausrastet, dann wirklich nur, weil der mal kurz aufsteht und so über oben übers Klavier drüber lunzt und ein bisschen Mundharmonika spielt oder so, dann rasten alle 10 Sekunden aus. Aber das ist dann auch das höchste der Gefühle für das ganze Konzert.
Ja, dann ist es nochmal wie 1973. Gell?
Hat da auch
ja, so, so da ist man noch mal einmal daran erinnert, wenn man noch mal den mit der Mundharmonika hört, dann ist es noch mal ein bisschen wie früher.
Stimmt, ja, aber ich kann es nur empfehlen, sollte man gesehen haben, wenn es einem noch möglich ist, das zu erleben. Was ist
also
denn dein?
Du und Bob Dylan, ihr wart ja wahrscheinlich auch die Jüngsten im Saal, oder?
Du meinst, ich um eine Begleitung?
Nee, Bob Dylan wird ja wahrscheinlich auch schon zu den Jüngsten gehören.
Es war tatsächlich sehr interessant, weil also ich war mit einem Freund dort, der noch mal 10 Jahre älter ist und der großer Bob Dylan-Fan ist. Und wir waren wirklich, also selbst er mit Ende 30 war schon mit Abstand der Jüngste im Saal, bis auf ein kleines Mädchen. Das fand ich interessant. Bei uns in der Reihe saß ein ganz kleines Mädchen mit Hörschützern. Das war sehr niedlich, weil die war wirklich, keine Ahnung, irgendwas zwischen 6 und 8 oder so.
Aber die hatte ja Ohrenschützer an.
Genau, die
hatte Ohrenschützer.
Warum? Nicht wegen der Stimme Bob Dylans, sondern weil es wirklich laut war. Es war wirklich, es war schon wirklich laut. Und die ist aber richtig abgegangen. Also die fand das super. Es war sehr schön zu sehen. Aber jetzt sag doch mal, Wolfgang, was war denn dein verrücktestes Konzerterlebnis, wenn ich das mal so fragen darf?
Verrückt? Ich bin ja nicht viel zu Konzerten gegangen, also jenseits der klassischen Musik.
Ja.
Ich war mal 2019 bei Cher in der Lanxess Arena in Köln. Und das war ganz interessant deshalb, weil ich dort sah, dass vor allem die Leute ja kommen, um sehr viel zu essen. Denn so ein Konzert beginnt ja weitaus früher, also bevor das Konzert eigentlich losgeht, spielt da erst ein DJ und irgendeine Vorband und zwischendurch gehen die Leute mal wieder rein und raus. Und dort gibt es ja so eine unendlich vollgestopfte Fressmeile, bei der ich mich dann immer frage, wer isst denn das? Also wer isst zum Beispiel abends um 21 Uhr Waffeln? Also Waffeln sind für mich eh sowas, man ist 9 Jahre alt und hat Geburtstag, dann gibt es Waffeln. Aber es sind dann dort erwachsene Menschen, die zum Cher-Konzert gehen und um 21 Uhr noch 3 Waffeln vertilgen. Finde ich eigenartig. Also ich beobachte dies alles dort, was die Leute in sich da reinschaufeln, um dann eine Sängerin auf der Bühne zu sehen, die wahrscheinlich in den letzten 70 Jahren keine Waffel mehr gegessen hat, sondern nur noch dafür lebt, so fit zu bleiben, damit sie das alles machen kann. Sie machte, glaube ich, 10 oder 12 Kostümwechsel. Man muss sich das, glaube ich, vorstellen wie ein Boxenstopp bei der Formel 1. Also in Windeseile ist sie komplett neu arrangiert, inklusive Perücke dann. Und sie singt größtenteils live, auch sehr gut live. Sicherlich mit Autotune und allem Möglichen verstärkt, dass das super funktioniert. Sie tanzt, sie hält mit den ganz Jungen, die dort unterwegs sind. Aber das Schöne ist auch da, man kann sitzen. Also das Publikum will auch bei Cher inzwischen sitzen. Das Publikum ist da auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und das war mein Erlebnis. Ich mochte es aber dann auch nicht so sehr, weil ich wiederum merkte, dass die das mit der Akustik oft nicht hinbekommen bei so größeren Konzerten. Das ist mir auch vorher schon aufgefallen. Und dann klingt das einfach nicht so gut. Und das ist so dieser radikale Kontrast bei der Pop- und Rockmusik, wenn sie live gespielt wird. dann muss man häufig Abstriche machen, sowohl was den Ton anbelangt, als auch was sängerische Leistung anbelangt. Mhm. Wenn man zur Klassik geht, und wenn die Sänger jetzt nicht gerade einen schlechten Abend haben, aber wenn man eigentlich dahin geht, dann erlebt man ja etwas Besseres, etwas Größeres, mhm, als das, was die Aufnahme abbilden kann. Ich war zum Beispiel kürzlich in der Alten Oper in Frankfurt, da hat Isabel Faust die Violinsonaten von Bach gespielt. 3 Stunden lang hat die gespielt, 3 Stunden lang, es war unglaublich. Und ich habe die in einer brillanten Aufnahme auf CD, aber da das direkt live zu erleben und auch diesen unmittelbaren Ton zu haben, ist das Großartige. Das heißt, ich muss beim Live-Konzert keine Abstriche machen, sondern ich bekomme noch mehr, als wenn ich zu Hause geblieben wäre. Bei der Pop-Rock-Musik scheint es eher das Event zu sein und die Musik muss manchmal so ein bisschen das Nachsehen haben.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte neulich auch ein relativ ähnliches Erlebnis. Und zwar, ich war bei Linkin Park, da war auch die Akustik wirklich überhaupt nicht gut. Also man hat gemerkt, dass es in dieser Halle nicht funktioniert hat. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht sogar wirklich an der Halle selbst liegt, wie die gebaut ist, dass es dort sehr schwierig ist, das perfekt abzumischen. Denn es war wirklich richtig schlimm eigentlich. Man hat die neue Sängerin kaum gehört an manchen Liedern. Gestern war das anders. Es ist ja dann Musik, die nicht sonderlich überbordend ist. Man hat einige wenige Instrumente, die miteinander dort experimentieren, eigentlich live experimentieren. Weshalb ich auch glaube, dass zum Beispiel Bob Dylan live besser ist. Weil man hat ja einen Sänger, der konnte eh noch nie singen. Also der ist ja nicht berühmt geworden dafür, dass er schön singen könnte. Also er hat eine interessante, tolle Stimme, aber er singt ja nicht schön. Das heißt, das fällt schon mal weg. Also diese Diskrepanz zwischen Live- und Studioleistung, die man bei vielen Sängern oder Sängerinnen hat, die ist hier einfach nicht gegeben. Der klingt halt, wie er klingt und er wird auch immer so klingen. Da gibt's nichts, was da besser oder schlechter dran werden könnte, würde ich behaupten. Und dann hat man halt einen Konzert, was beispielsweise auch aus viel Blues natürlich besteht, wo viel improvisiert wird und wo man dann tatsächlich auf der Bühne etwas erlebt, was man so in der Studioversion nicht hat an Spontanität. Und deshalb, glaube ich, war das ein bisschen anders, aber ich verstehe total, was du meinst. Vielleicht noch kurz zur Fresserei. Ich glaube, da legst du wirklich einen falschen Maßstab an, wenn du sagst, da stehen die Leute und essen ihre Waffeln und die Cher hat in den letzten 3 Jahrzehnten keine Waffel mehr gegessen. Denn das gilt ja generell. Also wenn die Leute ins Fußballstadion gehen, dann stehen da ja auch Leute mit 3 Bieren in der Hand und die reichen dann auch nur für die eine Halbzeit und brüllen da vorne die Spieler an, dass sie mal den Arsch hochbekommen sollen und nicht so langsam übers Spielfeld laufen sollen. Also das ist einfach...
Das ist Interpassivität. Ja, die anderen sind für mich aktiv.
Genau, also es ist wirklich so, dass man einfach sagt, ich lebe ein normales Durchschnittsleben, habe kein Problem damit, wenn der Bauch noch ein bisschen weiter wird in den nächsten Jahren, aber die Leute, die ich mir hier als Profis angucke, die sollen das bitte anders machen und dafür kriegen die dann ja auch viel Geld und ich finde, so gesehen sind dann doch auch alle glücklich.
Ja, man muss sich das als so einen Zirkus vorstellen, da werden die reingeschickt in die Manege und müssen das dann leisten, bekommen ja auch sehr viel Geld dafür und dafür müssen sie sich aber auch dann zum Beispiel zügeln, was Bier und Waffeln anbelangt, weil sie am nächsten Tag ja wieder das nächste Konzert geben. Und das war so interessant, doch bei Cher zu sehen, dass sie dann dort in Köln war und das war bereits ihr 40. Konzert und dann sah man in ihrem Tourplan und weitere 40 Folgen, dass man das in dieser Taktung übersteht und zwar weltweit auf Bühnen zu stehen. Das ist ja sehr, sehr anstrengend. Ich glaube auch ein sehr einsames Tourenleben und auch ein sehr entfremdetes. Denn das hat mich auch wieder so fasziniert an dieser Arena oder generell an solchen Sälen. Sie sind ja nicht Orte. Es ist ja überhaupt nicht ersichtlich, ob man sich gerade in Köln befindet oder in Paris, wo auch immer man gerade sein könnte. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das ein sehr entfremdetes Dasein ist, das dann so für diese Bühnenmomente natürlich enorm erfüllend sein kann. Aber sonst, glaube ich, ist das schon nicht leicht, das so psychologisch auch durchzustehen.
Das stimmt und du hast auch recht mit diesen Nichtorten. Gestern war auch der totale Nichtort, es war die Messe Erfurt. Ja? Und da hätte auch die Jahresversammlung der Kapitolversicherung stattfinden können und Bernd Stromberg hätte gleich auf die Bühne kommen können, so charmant war das etwa. Und ich fand das aber eigentlich fast schon wieder toll, weil es so ehrlich war. Bob Dylan reagiert ja auch gar nicht aufs Publikum. Der setzt sich hin, der sagt nicht mal Hallo Erfurt oder so. Und der erzählt auch keinen Quatsch von, das ist das tollste Konzert, was ich hier gespielt habe oder so. Nein, natürlich ist es das nicht. Das ist wahrscheinlich 50 Jahre her. Da war die Stimmung noch deutlich besser. Aber er setzt sich einfach hin, spielt das professionell runter und geht wieder. Er lügt seinem Publikum nichts vor. Keine Romantik, kein gar nichts. Fand ich toll. Aber kommen wir vielleicht
mal... Findest du das gut? Ich will ja... Ja. Dass sie sich ins Zeug legen sollen.
Der legt sich schon in seinem Rahmen ins Zeug, das, was er macht. Aber er lügt einen dabei nicht an, das sei das tollste Konzert aller Zeiten und so ein tolles Publikum hätte er noch nie erlebt. Und Erfurt ist ja ohnehin die tollste Stadt der Welt.
Naja, solchen das muss Unsinn jetzt
muss man sich
sagen.
Nicht anhören.
Das muss
aber das hört man sagen. Ja bei aber jedem Rockkonzert.
Ich finde, so ein Flirten mit dem Publikum muss aber schon sein.
Gut, ich kann dir sagen, dieser Mann steht
flirtet
auf.
Nicht.
Nee. Der steht auf, der macht einen Schritt zur Seite, lehnt sich ans Klavier, singt 10 Sekunden und setzt sich wieder hin. Und so alle halbe Stunde steht er einmal auf in dieser Form. Und das ist dann das Flirten mit dem Publikum. Ich fand's toll. Ich fand's ehrlich. Was ich jedenfalls sagen kann, ist, die Katastrophe wartete nach dem Konzert. Wir kamen dann raus und es fährt eine einzige Tramlinie von der Konzertlocation bis in die Stadt. Eine einzige Linie. Und die nächste Tram kam 30 Minuten später. Und da dachte ich mir, das ist doch Merkel-Deutschland 2024 eigentlich.
Wieso Merkel-Deutschland?
Das ist immer mein Witz, weil quasi die Versäumnisse dieser 16 Jahre jetzt immer noch gelebt werden. Ja. Und ich glaube, ich werde auch noch im Jahr 2040 sagen, Merkel-Deutschland 2040.
Ja, so ist das. Da muss man sich jetzt, darauf muss man sich einstellen. Es wird jedenfalls nicht besser. Heute... Wo wir aufnehmen, wurde die neue Konjunkturprognose veröffentlicht, beziehungsweise hat man jetzt Zahlen, wie dieses Jahr verlaufen wird. Im Frühjahr dachte Wirtschaftsminister Habeck noch, wir werden ein Wachstum von 0,3% haben. Auch das wäre ja sehr, sehr wenig. Nun stellt sich aber heraus, stimmt nicht. Die Wirtschaft schrumpft, das BIP schrumpft im Jahr 2024 um 0,2%. Das heißt, wir sind tief in einer Rezession und Habeck sagt zwar, ja, das sind jetzt die Rahmenbedingungen, die wir ändern müssen, aber ich sehe nirgends, dass diese geändert werden. Und dann hat er auch noch betont, dass die Inflation jetzt vorbei sei. Und das ärgert mich auch so, wenn das medial berichtet wird. Ja, diese Inflationsrate ist deutlich gesunken. Wir sind jetzt bei 1,6-1,8%. Das bedeutet aber nur, dass die Preissteigerungen nicht mehr sehr stark zunehmen, sondern man hat noch Preissteigerungen von 1,6%. Es heißt aber nicht, dass es eine sinkende Inflation insofern ist, als die Preise sinken. Beim Benzin kann man sagen, ja, Benzinpreise sind wieder gesunken, sind jetzt auf Vor-Corona-Niveau an manchen Tagen. Ja, da kann man das machen. Aber wenn man in den Supermarkt geht, alles, was die Leute so täglich verkonsumieren müssen, die erleben, dass die Preise nicht mehr ganz so stark steigen oder weniger stark steigen. Aber sie erleben ja nicht, dass jetzt Preisreduktionen vorgenommen werden. Deshalb sind sie weiterhin der hohen Inflation ausgesetzt. Plus haben sie keine entsprechenden Lohnentwicklungen. Jetzt gibt es zwar ein bisschen steigende Löhne in diesem Jahr, aber das hat alles noch nicht aufgeholt, was an Lohnverlusten man in den letzten Jahren eingefahren hat. Wir haben Reallohnverluste, die sind immer noch nicht kompensiert. Und zugleich haben wir bis jetzt eine Inflation gehabt und haben jetzt immer noch eine leichte Inflation, so wie sie eigentlich sein soll, ja klar. Aber wir haben nicht die entsprechend steigenden Löhne. Und dass das nicht ehrlich kommuniziert wird, sondern einfach so die ganze Zeit getan wird, als hätte man gar keine richtige Krise. Und Habeck hat jetzt auch wieder darauf verwiesen, dass ohnehin die Wirtschaft ja schon lange nicht mehr so stark in Deutschland gestiegen sei, schon seit 20 Jahren nicht. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber das hier ist doch ziemlich katastrophal.
Ja, und es wird immer schlimmer. Also ich glaube, man erlebt das ja immer wieder im Alltag. Also ich habe ja eben diese Geschichte erzählt, da kommt dann halt keine Tram. Und das ist erstmal nur eine Anekdote. Aber es ist ja wirklich etwas, was so
die Augen... wegen Personalmangel nicht kam.
Genau, da kam, das stand dann wirklich wegen Personalmangels, wird diese Linie nicht regelmäßig bedient. Und man denkt sich so, gut, in dieser Stadt Erfurt gibt es jetzt heute eine einzige Location, wo ein Weltstar ist. Und man muss ja wirklich kein Sozialist sein, um der Meinung zu sein, wenn man irgendwo Trams lang schickt, dann doch dort. Also da muss einfach zwischen 21.45 Uhr und 22.20 Uhr muss einfach alle 5 Minuten eine Tram abfahren. In Leipzig zum Beispiel funktioniert das. Da ist nach dem Fußballspiel fahren da 100 Trams gefühlt Richtung Stadt. Also da funktioniert diese Planung. Und sowas passiert dann nicht. Und das ist einfach nur so ein kleiner Moment, an dem man das bemerkt. Ich meine, dein Podcast-Partner Stefan Schulz, der merkt es ja auf deutlich einschneidendere Art und Weise. Der merkt zum Beispiel bei seinen Kindern in der Schule, wie die einfachsten Dinge nicht funktionieren, wie dann die Eltern irgendwie Klopapier spenden müssen oder so. Das ist natürlich nochmal die deutlich radikalisierte Variante davon, dass einfach in diesem Land nichts mehr läuft. Und ich habe so den Eindruck, und das ist dann vielleicht doch fast schon wieder ehrlich kommuniziert, ich habe so ein bisschen den Eindruck, alle Politiker finden sich jetzt damit ab, dass gar nichts mehr läuft in dem Land. Und Christian Lindner ist dann stolz auf das AAA-Rating von Deutschland. Und dass es aber vielleicht in 10 Jahren auch kein AAA-Rating mehr gibt für ein Land, wo die Züge eine Pünktlichkeitsquote von 5% oder so haben, das kommt dem Mann trotzdem nicht in den Sinn.
Ja. Kommen wir zur ersten Frage von Johannes.
Ja, genau. Wir wollten heute mal politisch beginnen. Wir haben sonst ja oft ökonomisch begonnen. Heute beginnen wir mal politisch. Und zwar ist da eine interessante Frage. In einem freundschaftlichen Kontext, wie weit rechts eingestellte Menschen könnt ihr akzeptieren? CDU, AfD, FDP-Wähler, dürfen sie noch extremer sein? Nazis, Salafisten etc.?
Nazis, Salafisten und so weiter natürlich gar nicht. Auch mit jemandem, der die AfD wählt, kann ich nicht befreundet sein. Habe Gott sei Dank auch niemanden in meiner Umgebung. Ich habe dann natürlich mal so kurz überschlagen, wen hat man so im Bekanntenkreis? Und wen hat man im Freundeskreis, also Bekannte und Freunde, da würde ich auch nochmal unterscheiden. Und im Freundeskreis habe ich auch keinen CDU und keinen FDP-Wähler. Würde ich das dulden? Sagen wir so, es ist ja interessant, wie eigentlich Freundschaften zu verstehen sind. Es ist ja so, dass man schon eine gemeinsame Wertebasis wahrscheinlich für eine Freundschaft braucht. Also wenn man jetzt von einer wirklichen Freundschaft redet, nicht mit irgendjemand, mit dem man ein Bier trinken gehen kann, sondern eine tatsächliche Freundschaft, da muss, glaube ich, schon eine Wertebasis da sein. Die muss aber jetzt nicht austariert sein bis zum Letzten. Also ich muss jetzt nicht genau selben Geschmack haben in Bezug auf klassische Musik oder so. Ich kann auch mit jemandem befreundet sein, der keine klassische Musik mag, aber es muss dann irgendeine andere Verbindung geben. Und ich glaube, wenn jemand die FDP wählt oder die CDU wählt, ist die Frage dann, ist das aus einer Überzeugung heraus zum Beispiel, dass es gut ist, dass es Hierarchie in der Gesellschaft gibt und dass einigen wenigen mehr zusteht als den anderen, und ist da auch noch mit abgedeckt, dass man sagt, und außerdem hat man sowieso viel zu viele Migranten und deswegen brauchen wir mehr Abschottung, dann wäre das für mich tatsächlich etwas, was die Freundschaft belasten oder gar verunmöglichen würde. Wenn jetzt jemand aus so einem, relativ unideologischen Anführungszeichen heraus die CDU wählt, weil die vielleicht auch im Stadtrat ganz gute Sachen für den Marktplatz planen, dann wäre das jetzt nicht für mich ein Problem, das die Freundschaft belasten würde.
Oder vielleicht Leute, die sagen, ja, ich finde das mit der Ungleichheit auch schlimm, aber anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Es gibt ja einfach Leute, die sagen, Ungleichheit ist zwar ein Problem, aber man kann sich keine bessere Art und Weise des Wirtschaftens technokratisch vorstellen als eine Marktwirtschaft. Da würde ich persönlich widersprechen. Aber wenn quasi Leute wirklich sagen, es ist ein notwendiges Übel, dass man diese Form des Wirtschaftens hat, weil man der Meinung ist, anders geht's nicht sinnvoller, ist es ja schon was anderes, als wenn jemand sagt, nö, ich finde das eigentlich richtig gut. Ja, ich finde das richtig toll, dass da Leute in Privatjachten durch die Gegend brettern können oder so. Da gibt es da schon sehr verschiedene Zugänge zu. Und ich glaube, auch davon würde ich das sehr stark abhängig machen. Und ich finde auch, dass die Kriterien, die du angelegt hast, sehr gut waren. Also, dass wenn man sagt, Leute sind der Meinung, Ungleichheit ist eine tolle Sache, die muss man gut finden, oder die Ausländer sind ohnehin erstmal sehr kritisch zu betrachten. Wer so denkt, den möchte ich halt nicht um mich herum haben. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Also viele Leute sagen ja, das Politische soll an Freundschaften draußen bleiben. Aber ich finde einfach Menschen, die so auf andere Menschen blicken, die möchte ich nicht um mich herum haben. Das sind für mich einfach Leute, deren politische Meinung bekämpft gehört und mit denen ich nicht am Abendessentisch setzen möchte. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen dann auch nett reden sollte, wenn man sich bei diesen essentiellen Fragen schon uneinig ist. Und deshalb habe ich da auch keine Lust drauf. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der fast zweistündigen Speak Easy Bar sprechen wir unter anderem darüber, ob es sich lohnt, Kleinparteien zu wählen, wo man heute eigentlich noch Klassenkampf findet, welche pazifistische Musik wir empfehlen können und inwiefern man wirklich die realsozialistischen Länder als ökonomisch rückständig bezeichnen kann. Wer das und viel mehr hören möchte, der kann uns bei Patreon oder Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.